In der zweiten Stunde haben wir heute im Studio einen Studiogast. Und zwar ist das Markus Hammerschmidt. Er ist Autor von der Erzählung, die jetzt ganz neu ist, Die Teufelsinsel. Und Markus, hallo, ich begrüße dich.
Hallo Carla, hallo.
Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Vielleicht stellst du dich am Anfang, dass die Hörer und Hörerinnen da draußen wissen, wer du überhaupt bist und was du schon alles gemacht hast, einmal ganz kurz selber vor.
Okay, ich weiß nicht, ob das reicht für alles, aber ich bin Markus Hammerschmidt. Ich stamme ursprünglich aus dem Saarland, bin zum Studium nach Tübingen gekommen und habe dort dann 35 Jahre verbracht. Letztes Jahr bin ich umgezogen in eine andere kleine Stadt in der Umgebung von Stuttgart. Ich bin Schriftsteller, Journalist und Fotograf und habe eigentlich angefangen ganz früh mit Gedichten. Das hat dazu geführt letztendlich, dass ich letztes Jahr endlich einen Gedichtband hatte namens Der Brief des Nachtportiers. Und dieses Jahr habe ich dann endlich auch diese Erzählung bei einem Verlag hier in Tübingen, J.J. Heckenhauer, herausbringen können, die mir aufgrund ihres Themas und ihres Helden, ehrlich gesagt, am Herzen liegt.
Ja, was heißt denn sehr, sehr früh für Gedichte begeistert? Wie alt warst du bei deinem ersten Gedicht?
14.
14 und das wirklich sehr, sehr früh. Und wann hast du dein erstes Buch oder den ersten zusammenhängenden Text geschrieben?
Zusammenhängende Texte habe ich lang vor meinem ersten Buch geschrieben. Es kamen damals kurze Geschichten zuerst 1988 bei der lang vergessenen Edition Walfisch hier in Tübingen raus. Mein erstes Buch 1995 war bei Suhrkamp Der Glasmensch.
Okay. Ja, du sagst, du hast mit 14 schon Gedichte geschrieben. 14 ist jetzt vielleicht nicht für alle das Alter, wo man sich schon für Gedichte interessiert. Was hat dich da so gepackt? Also wie bist du auf diesen Pfad gekommen?
Ja, das ist wie soll ich sagen? Ich wollte ein Mädchen beeindrucken, die ein Fan von Hermann Hesse war. Und sie war besonders beeindruckt von Hermann Hesses Gedichten, was ich heute nicht mehr bin. Und ich sah es als einen möglichen Weg zu ihrem Herzen. Es hat nur teilweise funktioniert.
Naja, aber immerhin hat es dir die Tür geöffnet zu der Schriftstellerwelt. Deshalb ja. War es ja trotzdem ein Teilerfolg, würde
ja,
ich sagen.
Ja, durchaus.
Und was war dein erstes Buch? Was hatte das für einen Titel?
Das erste Buch, wie gesagt, Der Glasmensch, das waren Science-Fiction-Erzählungen, okay. 1995 da.
Mhm. Wow. Und deine jetzige Erzählung, Die Teufelsinsel, erzähl uns darüber, um was geht's denn genau?
Die Teufelsinsel beschäftigt sich mit der Frage, mit einer ernsten Frage, die uns Deutsche wahrscheinlich besonders angeht, noch eher als vielleicht andere Nationen. Die geht um die Frage, was machen wir eigentlich mit politischen Großverbrechen? Wie können wir die bestrafen? Erstens, ohne selber in den Verdacht der Barbarei zu geraten. Zweitens, um zu verhindern, dass sie wieder geschehen. Und meine Geschichte spielt in einer Welt, vielleicht in 20, 30 Jahren, in der eine Art Nebenweltregierung sich etabliert hat. Großzügigerweise kann ich als fantastischer Autor das einfach setzen, ohne begründen zu müssen, wo das herkommt, die sich der Wohlfahrtsausschuss nennt. Diese Weltnebenregierung ist eine Art, wie soll man sagen, Super-UNO on steroids. Sie hat es geschafft, sich politisch-militärische Macht zu verschaffen und sie versucht tatsächlich gegen die im Unterschied zur alten, impotenten UNO Weltrecht durchzusetzen. Und ein Teil davon ist die Bestrafung von Leuten, deren Wirken oder Unterlassen mehr als 50.000 Menschenleben gekostet hat. Das ist das Quorum in der Teufelsinsel dafür, dass der Wohlfahrtsausschuss dich auf die Teufelsinsel schickt, wo du zusammen mit anderen Großverbrechen, also anderen Leuten deiner Art, die dich sehr gut verstehen, deinen Lebensabend verbringen kannst, isoliert vom Rest der Menschheit.
Die Insel heißt Teufelsinsel. Warum?
Sie heißt eigentlich Sonderobjekt C1. in der Bürokratensprache des Wohlfahrtsausschusses. Aber sie hat sofort den Spitznamen Teufelsinsel angenommen, weil die Teufelsinsel eine Verbannungsinsel der Franzosen war seit, glaube ich, dem 18. Jahrhundert oder sogar dem 17. unter entsetzlichen Bedingungen. Dort hat es berühmte Gefangene gegeben, zum Beispiel Dreyfus, den zu Unrecht beschuldigten Offizier der französischen Armee, der dort Jahre verbracht hat und schwer krank geworden ist und versucht hat, irgendwie seine geistige Gesundheit zu bewahren. Ja.
Die Teufelsinsel, die kann auch fahren, die kann sich bewegen.
Richtig.
Warum kann sie das?
Das ist eine strategische Entscheidung, um sie weniger angreifbar zu machen. Also man könnte sie auch noch irgendwie als U-Boot irgendwie anlegen, aber das wäre dann wohl etwas zu teuer geworden. Sie soll nicht zu leicht erreichbar zu sein für Leute, die diese Schwerverbrecher, die politischen Schwerverbrecher vielleicht befreien wollen. Im Verlauf der Erzählung kriegen wir mit, dass es durchaus die Gefahr besteht. Ja.
Und hattest du eine echte Insel im Kopf, also auf der du schon mal warst, als du das Szenario von der Teufelsinsel beschrieben hast? Oder hast du dir das komplett selber neu ausgedacht?
Naja, es gibt also, wie soll ich sagen, literarische Vorbilder und ich kenne jetzt nicht die echte Teufelsinsel, wie die bewachsen ist oder nicht. Ich hatte eher so ein generisches tropisches Eiland mit ein paar Palmen und vielleicht ein paar verfallenen Hütten, das allerdings jetzt an seine Aufgabe angepasst worden ist. Und wie gesagt, es ist künstlich erstellt auf den Decks, auf den Aufbauten von 10 speziellen Schiffen. Das sind diese gigantischen Schiffe, die Ölbohrinseln an ihre Einsatzorte bringen. Und die wurden zusammengefasst, um einen Unterboden für diese fahrbare Insel zu geben. Und in der Geschichte wird ja auch der Held einmal von einer der Bewohnerinnen der Insel in den Bauch eines dieser Schiffe geführt, damit auch dem Leser klar ist, diese etwas bizarre Situation, dass wir hier eine fahrbare Insel haben.
Ja, wenn es die Teufelsinsel wirklich gäbe, würdest du gerne hin, um dir das mal in echt anzuschauen, oder hättest du denn doch so ein bisschen mehr Respekt davor?
Sagen wir es mal so. Die Art von Menschen, die dort gefangen gehalten wird, die hat ja fast, so wie es auch im Text aufscheint, eine fast spürbare Aura des Bösen. Das sind Leute, die keinerlei Gewissen haben, die unter Garantie würden sie befreit, genau das, was sie vorher getrieben haben, weitertreiben, weil das ist das Einzige, was sie wirklich wollen. Es ist das Einzige, was sie wirklich wollen. Sie wollen andere vernichten oder unterdrücken. Und in der Gesellschaft von solchen Leuten zu sein, kann ich mir jetzt nicht besonders nett vorstellen. Unabhängig von der Tatsache, dass natürlich das gesellschaftliche Böse sich nie nur in einzelnen Personen konzentriert und dass selbstverständlich auch ich, der ich Teil dieser Gesellschaft bin, davon was habe. Ja, also es ist ja, der Begriff Teufelsinsel ist ja ein Mythos, als seien das irgendwie entrückte Teufel, die irgendwie aus irgendwelchen mythischen Gründen rein böse geworden wären. Selbstverständlich sind auch die nicht so geboren worden. Das ist ja auch der Grund, weswegen der Wohlfahrtsausschuss sagt, wir müssen die nicht umstandslos töten. Es gibt immer noch eine Chance, ja, auch wenn die in dieser Abgeschiedenheit sein muss, wenn man die davon abhalten muss, weiter ihr blutiges Handwerk. Es gibt immer noch eine Chance. Es ist eigentlich ein progressiver Gedanke von Bestrafung dahinter. Ob und wie der dann realisiert werden kann, ist wieder eine ganz andere Frage.
Ja, ich habe mir das Zitat, ich wollte das Böse einmal aus einer anderen Perspektive sehen, rausgeschrieben, weil ich das ganz spannend finde. Machst du das auch, also abgesehen in dem Buch, wird das ja wirklich sehr, sehr behandelt, dass man genau dieses Böse mal von der anderen Seite betrachtet. Machst du das auch im echten Leben?
Nee, also meine Arbeit als Journalist war wenig die Reportage oder ist wenig die Reportage, sondern der Kommentar. Das heißt, Verbrechern vor allem, die ja sehr interessante Art Mensch sind, weil sie die normalen Grenzen des Verhaltens bewusst, sogar berufsmäßig teilweise überschritten haben. Das ist ja spannend per se mal. Aber damit mit solchen Menschen bin ich nie begegnet. Ja,
ja, der Protagonist in dem Buch ist ja auch Journalist und begibt sich eben auf diese Reise. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das wäre eher nichts für dich oder
Nein.
als okay.
Nein. Also, wie soll ich sagen, wenn man mir die Chance gegeben hätte, jetzt irgendwelche Drogenbarone oder solche Gestalten, wie sie da halt sind, ich glaube, nein, ich hätte zu argen Respekt vor der, also Putin zum Beispiel oder sowas. Ich glaube, ich würde einen Mindestabstand zwischen mir und ihm von etwa 100 Metern. Ich glaube, das ist das Minimum. Ja, also das ist nur ein Beispiel jetzt. Ja, aber es gibt ja viele. Ja.
Gibt es einen Bereich, einen journalistischen Bereich oder einen Themenbereich, wo du dich gerne als Journalist mal reinstürzen würdest?
Ja, Wissenschaft und Forschung. Das fände ich sehr spannend. Also gerade auch im Moment. Da tut sich einiges und es gibt einige, wie soll man sagen, Writer's Blocks quasi bei den Wissenschaften. Und das ist eine interessante Situation. Man hat den Eindruck, es ist was im Umbruch. Ein neues Verständnis zum Beispiel in der Physik könnte sich langsam vorbereiten. Es gibt viel Unzufriedenheit mit der Physik, wie sie gerade läuft. Also sowas fänd ich sehr, sehr interessant. Und weiterhin politische Kommentare, das mache ich ja gewohnheitsmäßig, ja.
Das heißt, also die Teufelsinsel hat gar nichts Autobiografisches. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich in den ersten Sätzen gelesen habe, Journalist.
Nein. Der Held ist ja eigentlich, und das ist ja, wie soll man sagen, das ist ja seine Besonderheit. Ich weiß gar nicht, ob es so viele von der Sorte gibt. Er war ja früher Polizist. Und ist eher aus Zufall in den Journalismus reingerutscht. Ob das irgendwie realistisch ist, zumal in Deutschland, weiß ich nicht. Aber das ist auch der Grund, weswegen er immer als flotte Kennmarke sagt, um anderen Leuten zu erklären, wie er da gelandet ist. Er wollte das Böse mal von einer anderen Seite sehen, anstatt immer im Verhörraum oder in der Sonderkommission oder so. Ja, das ist der Grund, weswegen er das sagt. Das hat er sich gewissermaßen so als flotten Jeton, den man den Leuten hinwerfen kann. Und er weiß selber, dass es so nicht stimmt. Ja, aber es kommt ja auch raus, hat er im Grunde seine Kollegen satt, mehr oder weniger. Ja,
ja, vielleicht wollen wir einmal in die Teufelsinsel reinhören. Markus, du hast uns eine Leseprobe von den ersten 10.000 Zeichen mitgebracht. Sind es genau 10.000?
Genau.
Okay. Ja, dann hören wir doch mal rein. Und es ist der Anfang auch,
genau.
Oder? Genau, ja.
Die Teufelsinsel. Erzählung von Markus Hammerschmidt. Die Tür war rot und ich konnte mich nicht entschließen, sie zu öffnen. Also stand ich ein wenig auf der Veranda herum und hörte der Musik zu, die von drinnen kam. Die rote Farbe war alt und blätterte an einigen Stellen ab. Darunter kam ein schimmeliges Schwarz zum Vorschein, das seinerseits hier und da gerissen war und ein helles Grün zutage treten ließ. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber dass da drinnen elektronische Tanzmusik lief, die erkennbar aus dem letzten Jahrhundert stammte, überraschte mich doch. Der Wind rauschte in den Palmen. Ein Gefühl des Ausgeschlossenseins ergriff von mir Besitz, das mich an schlechte Zeiten erinnerte. Dabei hätte ich doch froh sein sollen, nicht zu denen da drinnen zu gehören. Gerade mir als professionellem Beobachter hätte es recht sein sollen, alles von außen zu beobachten. Aber dafür war ich nicht auf die Teufelsinsel gekommen. Als die Tür aufsprang, konnte ich gerade noch meinen Kopf zurückziehen. Meine Hand zuckte an meine rechte Seite, Puls und Atmung zogen an. Der kleine Schwarze, der mir gegenüberstand, grinste. »Treten Sie doch bitte ein, Herr deutscher Journalist«, sagte er in britisch gefärbtem Englisch. Drinnen war es dann ziemlich laut. Die Herren an den auffallend großen Tischen sahen sich nach mir um. Ein leerer Stuhl wurde hervorgezogen und als ich mich gesetzt hatte, stand schon ein Schnapsglas vor mir, der Inhalt von wasserklarbrauner Farbe. Ich sah hoch. Von der gegenüberliegenden Seite des Tisches hatte mich jemand beobachtet. Die mit Pomade zurückgekämmten Haare und der Schnurrbart waren schwarz wie Schuhwichse. Die Augen ließen an ein intelligentes Frettchen denken. Er prostete mir zu, stürzte seinen Schnaps hinunter, stellte das Glas ab und musterte mich erneut. »Darf ich mich vorstellen?« sagte er. Seine Stimme durchdrang den Lärm um uns herum, mühelos. Er streckte mir seine rechte Hand entgegen. Ich lächelte, nahm sie nicht und kippte stattdessen meinen Schnaps, irgendwas mit Mandeln. »Nicht nötig, Kommodore Trujillo«, entgegnete ich. »Mir ist klar, wer Sie sind.« Er lächelte dünn und lehnte sich kurz in seinen Stuhl zurück. Dann stand er auf. Der Geräuschpegel fiel sofort. Wie auf Kommando ging die Musik aus. »Ruhe«, sagte Trujillo. Das brachte die letzten Gespräche zum Erliegen. »Heute«, sagte das Frettchen, »ist ein besonderer Tag. Ein junger Mann hat den weiten Weg aus Deutschland auf sich genommen, um uns hier auf der Teufelsinsel zu besuchen. Wir begrüßen unseren deutschen Gast mit einem Lied.« Fast alle außer mir standen jetzt. Der Gesang war am Anfang holprig und etwas leise, aber von Vers zu Vers wurde er sicherer und lauter. Kein Zweifel, sie sangen »Die Wacht am Rhein«, und das wäre nicht gegangen, wenn sie nicht vorher ausführlich geübt hätten. Das Deutsch war einigermaßen verständlich. Soweit ich das beurteilen konnte, sangen sie alle Strophen, und zum Schluss waren die Gesichter der hellhäutigen Sänger rosig vor Anstrengung. Die Schwarzen und Asiaten hatten auch nicht abseits stehen wollen. Es gab Leute, die nicht aufgestanden waren und nicht mitgesungen hatten, aber das war eine krasse Minderheit. Weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, schob ich das Schnapsglas auf dem Tisch hin und her. Möglicherweise wurde von mir Dank oder gar Begeisterung erwartet, vielleicht sogar eine kleine Rede. Als von mir nichts gekommen war und die Leute sich wieder gesetzt hatten, fragte ich meinen Nebenmann, einen dicken Asiaten, nach den Toiletten. Der stutzte, dann grinste er und zeigte mit dem Daumen in seinen Rücken. Dann meinte er noch auf Englisch, ich solle vorsichtig sein, es könne feucht werden. Das brachte wiederum seinen Nebenmann zum Lachen. Ich nickte nur und machte mich selbst auf die Suche. Das WC-Schild, das in den Keller zeigte, war angerostet. Als ich unten vor den beiden Türen stand, dachte ich, wenn Sie mich hier überwältigen wollen, habe ich keine Chance. Ich stieß die Tür zur Herrentoilette auf. Drinnen war es außergewöhnlich dunkel. Die traurige Funzel an der Decke schien kurz vor dem Erlöschen zu sein, aber es roch nicht unangenehm. Ich hörte kein Fußgetrappel oder aufgeregte Männerstimmen von der Kellertreppe her und beschloss, mein Wasser abzuschlagen. Als ich mir die Hände wusch, öffnete sich unvermittelt die Tür. Wegen der Lichtverhältnisse dauerte es ein paar Sekunden, bis ich begriff, was ich sah. Da stand jetzt also eine Frau in einer Art Tänzerinnenaufzug vor mir. Auch der Rüschenrock fehlte nicht. Ihre Gesichtszüge waren in dem Schummerlicht kaum auszumachen, aber dass sie die Haare kurz trug und sich einen Zeigefinger vor den Mund hielt, konnte ich gerade so erkennen. »Psst«, sagte sie, was nicht nötig gewesen wäre. Dann raffte sie ihren Rock und ging vor mir in die Hocke. Es plätscherte. Sie stand auf, wobei sie dafür sorgte, dass ihr Rock den Boden nicht mehr berührte, und mit einer kunstvollen, geübten Drehung verließ sie die Toilette so schnell, wie sie hereingekommen war. Ganz klar die zweite Gelegenheit an diesem Abend, bei der ich nicht einmal ahnte, wie ich mich verhalten sollte. Ich erinnerte mich, dass an meinem Schlüsselbund eine kleine Taschenlampe hing. Die Lache auf dem Schachbrett gemusterten Boden war groß. Ich hatte Mühe, sie zu umgehen und gleichzeitig die Toilettentür aufzustoßen. Oben kehrte ich nicht mehr an meinen Platz zurück. Der Wind rauschte immer noch in den Palmen. Anfangs hatte ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht, was in dem hellen Gebäude in Bahnhofsnähe vor sich ging. Es war mir dann aber zunehmend gleichgültiger geworden. Nach den ersten Problemen hatte sich der Wohlfahrtsausschuss mehr und mehr als die effektive Nachfolgeorganisation der UNO herausgestellt, für die er sich immer ausgegeben hatte. Und wenn der Ausschuss effektiv sein wollte, dann konnte er wohl auch in jeder deutschen Großstadt eine Vertretung unterhalten, oder nicht? Diese UNO-Nachfolger waren schlau genug, sich nicht mit Propaganda, offenkundigen Machtdemonstrationen und Ähnlichem abzugeben, und weil sie außerdem gute Arbeit leisteten, und das weltweit, akzeptierte ich sie als einen Glücksfall. Natürlich, es gab die üblichen Verschwörungstheorien, Demonstrationen und ähnlichen Unfug, aber das war schnell vorbei. Unabhängig von der Selbstverständlichkeit, mit der ich die Existenz des Ausschusses und seine Anwesenheit in meiner Stadt akzeptierte, hatte ich aber offensichtlich konkrete Vorstellungen davon, wie es in einem WA-Stützpunkt aussah. Anders kann ich mir nicht erklären, dass ich so verblüfft war, als ich die Treppen zum Büro meines WA-Kontaktes hinaufstieg. Ich hatte mehr Pathos erwartet, mehr Selbstüberzeugtheit, Sprüche, Marmorbüsten, Politkunst, Gedenkecken, irgendetwas in dieser Art. Das Einzige, was überhaupt darauf hinwies, dass sich die Institution mit sich selbst beschäftigte, war ein Aufsteller mit Faltblättern direkt neben der Tür zum Büro des regionalen Pressebeauftragten. Informationen stand auf dem Aufsteller, und die fanatische Zurückhaltung dieser Aufschrift brachte mich fast zum Lachen. Der regionale Pressebeauftragte hatte kein Vorzimmer und entschuldigte sich dafür, dass er noch einige Minuten an einem Dokument arbeiten musste, bevor er sich mit mir befassen konnte. Auf einem Nebentisch gluckerte leise ein Kaffeeautomat. Der Mann in seinem weißen Hemd mit der sachlichen Brille und dem schwindenden Haaransatz sah ganz genau aus, wie man sich einen Verwaltungsangestellten ausmalt. »So«, sagte er und legte seinen Papierstapel zur Seite. »Kaffee?« »Danke«, entgegnete ich, »hatte schon.« »Ja«, sagte er, »ja. Wir brauchen nicht drumrum zu reden, es geht um die Teufelsinsel. Mein Dossier haben Sie gelesen?« »Sicher.« »Wobei in Ihren Texten keiner von der Teufelsinsel redet.« »Richtig, richtig. Ich bin ein Bürokrat. Wir Bürokraten glauben gerne an die Vernunft. Und da passt so ein Name wie die Teufelsinsel nicht. Sonderobjekt C1 klingt doch viel besser, oder?« Es schwang Bitterkeit in seiner Stimme mit. Dieser Mann hatte endlose Kämpfe gegen seine eigene Bürokratie ausgefochten. Ich mochte ihn. »Mit was für Leuten Sie es auf der Teufelsinsel zu tun bekommen, ist Ihnen klar. Nehmen Sie sich für Ihre Artikelserie die Zeit, die Sie brauchen. Wenn Sie fertig sind, erscheinen die Artikel dort, wo es Sinn macht, ohne dass wir Bürokraten darin herumgefuscht haben. Erzählen Sie von dem, was Sie dort erleben, und sagen Sie dabei, was Sie denken. Sie sind nicht unser Freund und nicht unser Propagandist. Wir bezahlen Sie fürs Erzählen und nicht fürs Schönfärben.« So habe ich das auch verstanden. Er schob mir zwei Umschläge hin. Die Akkreditierung und Flugtickets bis Gabun und dann weiter nach Ascension. Dort haben Sie eine Verabredung mit dem Wachdirektorat Süd. Er zog eine Schublade an seinem Schreibtisch auf und entnahm mir ein Paket. »Ich bin, wie gesagt, nur ein Bürokrat. Aber das Sonderobjekt C1 habe ich doch schon ein paar Mal mit eigenen Augen gesehen. Dabei hat mir meine Waffe immer ein bisschen Sicherheit gegeben. Mich würde es erleichtern, wenn Sie auf der Teufelsinsel im Fall der Fälle nicht allein auf Ihre Überredungskünste angewiesen wären. Sie kennen das Modell.« Ich lächelte und nahm das Paket in Empfang. Der Pressebeauftragte stand auf. »Ich hatte noch eine Frage. Was ist eigentlich mit den Sonderobjekten A1 und B1? Aller guten Dinge sind drei, Herr Weber. Gute Reise, gute Zeit. Als ich in der Nacht aufwachte, spürte ich das Zittern überall. Es schien durch die ganze Welt zu gehen. Das Geschirr im Küchenschrank klirrte, von meinem Nachttisch fiel etwas zu Boden. Zwei Gedanken zuerst, Erdbeben und Pistole. Ich fand mich dann in meinem Bett sitzend, die Pistole in der Hand, bereit, ein Erdbeben zu erschießen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich zur Ordnung rufen konnte. Ich tat die Pistole unter mein Kissen zurück, schaltete das Licht ein. Kein Problem, die Elektrizität funktionierte. Ich öffnete die Läden an meinem einzigen großen Fenster. Der Mond, halb voll, stand still über der Insel. Weder in Villarreal, der sogenannten Hauptstadt, noch in Jamestown, der einzigen anderen Ortschaft, konnte ich helle Fenster ausmachen. Die ständigen Inselbewohner hatten entweder von dem Erdbeben nichts mitbekommen, oder es war ihnen egal. Nur ein Hund bellte, wahrscheinlich ein Einwohner von Jamestown. Ich schloss das Fenster, setzte mich wieder aufs Bett. Das hektische Geklimper war einem langsameren Rhythmus gewichen, der mich auf seine Art noch mehr nervte, bis ich laut auflachen musste. Motoren, Schiffspropeller, die 10 gigantischen Schiffe, auf denen die Insel aufgebaut, um nicht zu sagen aufgeschüttet worden war, hatten früher dazu gedient, ganze Ölbohrplattformen über die Ozeane zu transportieren. Zusammengenommen leisteten ihre Schiffsmaschinen über 100 Megawatt. Der Wohlfahrtsausschuss hatte gewollt, dass sein größtes und sicherstes Gefängnis beweglich war, und ich war davon aufgeweckt worden, dass man die Insel in Marsch gesetzt hatte, sonst nichts. Ich legte mich hin und schlief bald ein, indem ich den tiefen Wellen der Kraft, die mich selbst und die ganze Insel durchdrangen, noch ein wenig nachspürte.
Höchste Welle 96.6. Wir sind immer noch in der zweiten Stunde des Lokalmagazins und haben immer noch zu Gast Markus Hammerschmidt. Das war gerade die ersten 1.000 Zeichen.
10.000.
10.000 Zeichen, genau. Aus dem neuesten Werk, die Teufelsinsel. Die Aufnahme, wie kommt es, dass du die Aufnahme davon machst, dass du dich dafür entscheidest, das eben einzusprechen?
Das ist eine Entscheidung, die ich vor einigen Jahren getroffen habe, weil mich Klang, ebenso wie in der Fotografie Licht, als Phänomen sehr interessiert. Und vielleicht habt ihr die Erfahrung auch selber schon gemacht. Wenn man früher aufgenommen, ich bin so alt. Also wenn man früher hat man versucht, seine eigene Stimme auf Kassette aufzunehmen. Ne? Diese Dinger mit dem, ihr wisst schon. Und ja, ich frage das, weil mein Sohn kam mal aus der Schule und hat gesagt, sie hätten da ein ganz komisches Ding gesehen, wo man so ein Band da in so ein Ding reinmachen müsste. Und etwa nach 2 Minuten, er meinte einen Filmprojektor. Ne? Nur so, der ist jetzt 24 von daher. Also, ne? Opa erzählt vom Krieg. Also wenn wir, und man hörte die eigene Stimme und die war so verzerrt, das war so enttäuschend, das war so eine Fallhöhe, ja. Und ich wollte dann jetzt mal gucken, vor einigen Jahren, kann ich es denn nicht hinkriegen, dass meine eigene Stimme relativ natürlich aufgenommen werden kann. Und ich habe dann über viele, viele Mühen, Audio-Interfaces, Mikrofone, mich zum Zustand fortbewegt, wie er jetzt ist, dass ich schöne Aufnahmen machen kann. Wie gesagt, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, mein Mikrofon bereitet mir deswegen Kummer, weil ich die Aufnahmen sehr aufwendig nachbearbeiten muss. Und ich bin auf der Suche nach einem Mikrofon, wo das leichter ist. Ich hoffe, ich finde dann bald eins. Ja.
Und die Aufnahmen nutzt du dann jetzt für Situationen wie hier jetzt zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich mache auch gerne am Ende des Jahres einen Adventskalender, wo zum Beispiel jeder Tag so ein Goodie von mir bietet, ob das ein besonderes Foto ist, ein kurzer Text, und manche sind dann halt auch aufgezeichnet. Das ist einfach im Grund Leserbindung, Leute, die sich für meine Sachen interessieren und behind the scenes irgendwas von mir erfahren wollen. Ich habe ja auch diese Patreon-Seite, wo Leute ein bisschen noch mehr über meine Arbeitsprozesse und Zwischenstufen und solche Sachen erfahren können. Und für sowas benutze ich das, genau.
Patreon, da kann man ja die Leute auch supporten.
Ja, das ist so.
Dann bewerben wir das doch gerne mal. Wie ist denn die Patreon-Seite? Wie ist der Link dafür?
Den Link genau weiß ich nicht genau, aber wenn man meinen Nachnamen mit Hammerschmidt MMTT eingibt und Patreon, dann kommt man drauf. Das ist, glaube ich, nicht so leicht zu verfehlen.
Hammerschmidt Patreon. Okay. Vielleicht finde ich es im Laufe des Interviews.
Ja.
Ah, hier, genau. Ah ja, ganz simpel. www.patreon.com/Hammerschmidt mit ja. Doppel-M und Doppel-T.
Genau.
Ja, also da kann man dich dann auch unterstützen. Sehr, ja. sehr cool. Okay, dann kommen wir mal zurück zu deinem aktuellen Werkbuch. Was ist es denn eigentlich genau? Wo würde man es einkategorisieren?
Das ist gar nicht so einfach, weil es erfüllt halt Novellenkriterien, aber dafür ist es dann ein bisschen lang. Ich habe es auch, um in diese Reihe reinzukommen, Bedachte Welt, die hier in Tübingen ja von dem Burkhard Balzer initiiert worden ist, habe ich 20.000 Zeichen nochmal wegnehmen müssen. Also eigentlich ist es ein Kurzroman, wie ich sie früher recht häufig geschrieben habe, als es die Heine Science Fiction Sammelbände noch gab. Die wurden irgendwann Anfang der Nullerjahre gecancelt. Und da hatte ich einige solche Stücke dieser Länge. Das ist, was man im englischen Bereich in der Science Fiction eine fantastische Novelette nennt, also ein kleinen Roman. Ja. Und da gehört das hin. Im deutschen Bereich ist das schwer. Also man kann es als Erzählung, ja. Früher haben Verlage wie Luchterhand oder haben diese so eine Erzählung rausgegeben. Gabriele Wohmann, wer auch immer. Und das waren dann groß gedruckte 100 Seiten. Ja, und da hat man auf das Wohlwollen und das Interesse der Leser gehofft, die auch was zwischen einer einzelnen Kurzgeschichte und einem riesen Roman lesen wollten. Das hat sich aber so schlecht verkaufen lassen, dass es heute nahezu kein Ding mehr ist. Höchstens Kleinverlage machen sowas noch. Ja, und wie man sieht, ist das auch in meinem Fall so. Ja.
Die Themen, die du in dem Buch ansprichst, wo wir ja gerade eben schon drüber geredet haben. Das sind ja sehr greifbare Themen. Gibt es in der Realität da direkte Inspirationen, die dich dazu getrieben haben, da jetzt was darüber zu schreiben?
Ja, es geschieht so viel, wo man denkt, darauf müsste die Welt eigentlich noch eine bessere Antwort haben. Zum Beispiel jetzt, dass wir der Tatsache gegenüberstehen und beschämt unsere Gesichter abwenden, dass ja seit Jahrzehnten Menschen im Mittelmeer ertrinken, die nach Europa kommen wollen. Wir stehen dann da und das hören wir jeden Tag und dann gewöhnt man sich irgendwann dran. Aber es hat ja jemand die Entscheidung getroffen, dass das so ist. Das ist ja kein Unfall. Ja? Und eigentlich müssten die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann aber so lange nicht geschehen, wie es aufgrund der politischen Opportunität okay ist, dass diese Leute einfach im nassen Grab im Mittelmeer verschwinden. Ja? Und immer mal wieder gibt es so eine Nachricht, wo ich dann keine Reserve mehr habe psychisch. Und eine davon war zum Beispiel, dass irgendwo in Italien wurden dann angespülte Leichen, wurden in einem Kühlcontainer, also von Flüchtlingen wurden am Kühlcontainer aufbewahrt und dann fiel die Kühlung aus, also man kann sich hier nicht vorstellen und dann gab es ein Bild, wo tatsächlich das Leichenwasser von denen aus der Kühlbox rauslief. Ich habe das irgendwo gesehen und da hatte ich keine Reserven mehr für sowas. Ja. Und solches Zeug gibt's ja, das ist ja nicht der einzige Bereich. Ja. Alle möglichen Geschichten, umweltmäßig, politische Verbrechen, Verfolgung von Minderheiten, alles mögliche. Die Barbarei steht ja wirklich quasi an unserer Schwelle und teilweise, wie wir bei den Debatten über Polizeigewalt und so weiter mitkriegen, steht die mitten im Haus. Ja, das ist ja, Uriallo ist ja nicht aufgeklärt. Ja, das ist nun jetzt kein einzelner Mensch, aber es gibt ja mehrere Fälle dieser Art. Und wir als Gesellschaft haben keine guten Antworten darauf. Es ist einfach so.
Ja. Jetzt hatte ich gerade einen Punkt im Kopf. Wie würdest du dazu stehen, also wenn jetzt hier ein Politiker ankommen würde und sagen würde, wir machen jetzt diese sowas wie eine Teufelsinsel, wie würdest du dazu stehen? Also
ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, die Logik des Bestrafens ist eine heikle. Denn im Grunde erhebt sich der Bestrafende über den Bestrafenden, indem er sagt, ich habe Kraft meiner moralischen Überlegenheit das Recht, dich zu bestrafen. Das ist, wie wir aus den Themen Justiz und Gefängnisse wissen, mit äußerst haarigen Widerhaken versehen. Es kann durchaus auch sein, dass Bestrafen nicht etwa zur Resozialisierung oder zur Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Standards benutzt wird, sondern selbst als Repressionsinstrument. Das haben wir in unserer Geschichte nun wirklich reichlich erfahren, in unserer deutschen Geschichte. Man muss, ich würde dem Politiker sagen, schauen Sie mal in den Spiegel und sind Sie wirklich, wirklich der Überzeugung, aus welchem Grund Sie das wollen? Wollen Sie das etwa, um eventuell politische Gegner dort unterbringen zu können? Wollen Sie das, um sich selber auf ein moralisch hohes Ross setzen zu können? Warum wollen Sie das? Und wenn er dann sagen würde, ich habe das nach allem, oder ich müsste ihn besser kennenlernen, ja, ich müsste auch seine Entscheidungen vorher wissen oder ihre Entscheidungen, ja, müsste ihn oder sie gut einschätzen können und irgendwann würde ich vielleicht zu dem Punkt kommen, ja, das ist den Versuch wert. Leute, die so toxisch sind, dass man sie nicht in der Gesellschaft lassen kann, die aber gleichzeitig lehnt man die Todesstrafe ab. Ja, das ist der Punkt, an dem man da steht. Ja, wir können, es macht uns selber zu Barbaren, die umstandslos zu töten, aber wir müssen irgendwas machen mit Impulsen, die derart destruktiv sind. Ja.
Wie stehst du zu unserer aktuellen Strafverfolgung oder der Bestrafung von Verbrechen, die wir hier in Deutschland haben?
Es ist sehr, sehr schwierig, weil selbstverständlich gibt es Handlungen, Impulse, die nicht geduldet werden können. Allerdings leben wir in einer Klassengesellschaft, allerdings landen meist arme Leute im Gefängnis, allerdings könnte ich schreien, wenn ich mir solche Nachrichten vor Augen halte, wie das Schwarzfahrer im Gefängnis landen und dort erstens für ein non-existentes Verbrechen, alle sollten kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel in diesem Land benutzen dürfen, also es gibt kein Verbrechen und dann verursachen die Leute, die dort reingesteckt werden, Kosten ohne Ende. Dazu kommt, dass sie in ein Umfeld geraten. Wir wissen alle, dass Gefängnisse eigentlich Hochschulen des Verbrechens sind. Ja, ich hatte einmal mit einem Bankräuber zu tun, der mir sagte, er ist im Knast reich geworden. Sag ich, wie bist du im Knast reich geworden? Da gibt's Gefangenenarbeit, da wird man nicht reich dran. Und soweit man hört, ist das völlig überteuert. So ein Shampoo, da zahlt ihr Unsummen dafür und was weiß ich. Hat er gesagt, Markus, Drogen. Sag ich, wie kommst du im Knast an Drogen und kannst sie dort auch effektiv verteilen? Dann sagt er zu mir, Mann, Markus, sei doch nicht so naiv. Die Wärter sind eingeweiht und machen mit. Dadurch lief das. Ich bin da mit richtig Kohle rausgekommen aus dem Knast. Und wenn man sich solche Zustände vor Augen hält, dann ist ja klar, dass da was gewaltig schief ist. Und die andere Seite ist, was ich auch immer wieder gegenüber Leuten sagen müssen, wir müssen das sofort abschaffen, das muss sofort geändert werden. Es gibt Leute, die Böses tun wollen. Das ist einfach so. Und die wurden nicht so geboren und die sind deformierte Persönlichkeiten und man müsste ihnen die Chance geben, das zu ändern. Aber es ist schwierig. Ja. Es gibt, Stefan Gatti heißt er, glaube ich, wir sind auf Facebook in Kontakt, ein ehemaliger Gefängnisdirektor, der wirklich für die Abschaffung der Gefängnisse weitestgehend eintritt. Weil er sagt, er hat in seiner Karriere nichts erfahren, was ihn schließen lässt, dass das Kriminalität, Delinquenz, gefährlich abweichendes Verhalten verbessert. Er sagt, außer für eine ganz kleine Anzahl von notorischen, nicht verbesserbaren Schwerverbrechern, ist das selber destruktiv. Und da er nun mal selber Gefängnisdirektor war, würde ich ihn für einen Experten in der Frage halten. Also da ist viel offen. Ganz brutal wäre natürlich, wenn Deutschland quasi den Weg zum Beispiel der USA nehmen würde und Masseninhaftierung einfach als Ersatz für Psychiatrie, für Universität und solche Dinge benutzen würde. Wir müssen uns vor Augen halten, dass in den USA mittlerweile, soweit ich weiß, dauerhaft 2,5 Millionen Menschen eingesperrt sind. Das ist ein absurd hoher Anteil der Bevölkerung und betrifft natürlich überdurchschnittlich Arme, Schwarze und Latinos und Latinas. Also wenn sich auch nur andeuten würde, dass wir diesen Weg gehen, dann würde ich sagen, dann können wir den Knast aufmachen, dann ist das weniger schlimm als diese Verschlimmerung. Ja.
Was wäre denn dann eine Alternative? Weil eine Welt ohne Strafverfolgung kann man sich ja auch schwer vorstellen.
Sehr schwer, ja.
Was wäre denn dann zum Gefängnis eben eine Alternative, die womöglich jetzt rein hypothetisch besser funktionieren könnte?
Ja, rein hypothetisch, also so stelle ich mir tatsächlich so skandinavische Modelle vor. Norwegen war bekannt, ne? Wir wissen alle, wo Anders Breivik gelandet ist, ja, der Massenmörder von Utøya. De facto lebt er in dem, was hierzulande Leute Hotelvollzug nennen würden, beschwert sich darüber, dass seine Radiergummis nicht in Ordnung sind und solange, dass sein Strafverteidiger gesagt hat, also den Quatsch kann ich mir jetzt auch nicht mehr anhören, du hast 70 Menschen umgebracht, also reiß dich mal zusammen. Ein abgestuftes System, das tatsächlich auf die Schwere des Vorfalls reagiert und dynamisch darauf reagiert und in der Lage ist, Leute, die tatsächlich eine Veränderung durchmachen, auch dafür zu belohnen und sagen, ja, jetzt gut, wir haben Bewährung, wir haben nach Verbüßung der Zweidrittelstrafe, die Justiz ist ja nicht mehr so behämmert wie zu Kaiser Wilhelms Zeiten. Und dennoch ist es so, dass wie im Fall der Schwarzfahrer Leute im Gefängnis landen, die dort absolut nichts zu suchen haben. Ja, das ist einfach Fakt. Also man müsste ein feingliedriges, reaktionsfreudigeres und wieder mehr auf Resozialisierung und Education ausgerichtetes System haben. Es gab diese Ideen nach den End-60ern, 70ern, die sind allerdings leider wieder ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten. Aber wenn wir nicht eben die besagten Zustände wie in den USA haben wollen, bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als dort auf eine Öffnung, Lockerung, Flexibilisierung rauszuarbeiten. Letztendlich denke ich, dass der Stefan Gatti, heißt er, glaube ich, im Grunde recht hat, wie das zu bewerkstelligen wäre in einer Gesellschaft, die strukturell darauf aus ist, ärmere Menschen, Minderheiten und so weiter zu benachteiligen und deswegen auch die stärker in die Situation der Inhaftierung bringt. Das ist unausweichlich. Eine Klassengesellschaft und eine rassistisch formierte Gesellschaft, wie es unsere leider zum Teil ist, wird darauf hinausläufen, dass Benachteiligte im Knast landen. Das ist so. Und andere, die vergleichbare oder noch schlimmere Verbrechen begangen haben, eben nicht im Knast landen. Ja? Weil sie privilegiert sind, von Haus aus. Klassischer Fall Wirtschaftsverbrechen, ne? Comic-Skandal und so weiter und so weiter. Kennt man ja alles. Ja. Aber wie gesagt, uns bleibt nichts anderes übrig, als dieses System zu überdenken. Und wenn die Zielrichtung nicht ist, wenn die Zielrichtung nur Strafe ist, dann sehe ich da keine Sonne drin. Dann sind wir früher oder später wieder bei den Zeiten des Zuchthauses. Ja. Und das tut niemand gut.
Schon lustig, noch ein Punkt, wo Skandinavien es anscheinend besser macht als wir, wie in ungefähr allen Punkten. Kommen wir mal vom harten Tobak weg und wieder zum Schreiben an sich. Wie ist es bei dir, führ uns doch mal durch deinen Prozess durch, von deiner ersten Idee eine Geschichte zu erzählen und wie es dann eben bis zum fertigen Werk kommt.
Ja, es gibt meistens eine Initialidee, das kann ein Satz, eine Situation, manchmal auch nur ein Sinneseindruck sein. Und die vermerke ich in einer langen, langen Datei, die ich seit langen Zeiten fortführe, wo all diese Grundideen reingeworfen werden, wie in eine Kiste. Und dann ist es ein mir selbst mysteriöser Prozess, welche dieser Ideen sagen, ich bin und ich bleibe und jetzt mach was mit mir. Ich hätte nämlich noch einen Satz, noch einen Sinneseindruck. Ja? Und wenn sich das langsam gruppiert, dann ahne ich, ja, dann meine Spürnase sagt mir dann, jetzt läufst du da lang und guckst mal, wie weit du das führen kannst. Und über die Jahre hat sich halt so eine Routine entwickelt, dass ich weiß, was das wird, ein Kurzprosastück, das ist eine Erzählung, das könnte ein Roman sein. Ja, da hat man ein Gefühl dann dafür, ja, wie viel Stoff, wie viel Substanz dann bearbeitet werden will. Ne? Und dann mache ich es wahrscheinlich wie viele Autorinnen und Autoren. Ich stolper dann los und verlaufe mich und dann muss ich wieder auf die Hauptstraße zurück und ach, das ist aber auch ein bisschen doof hier, vielleicht nochmal Nebengasse suchen. Und wenn man dann in meinem Fall nach 1,5 Jahren so einen Roman dann vor sich hat, dann ist dieses Gefühl der Erleichterung vermischt mit Enttäuschung, dann manchmal auch mit Triumph, wenn man denkt, da ist schon was drin. Ja, also du musst es jetzt nicht auch nur schlecht reden, da ist schon was drin. Ja, und dann wash, rinse, repeat. Ja, das mache ich dann jetzt seit, wann kam das erste? Ja gut, seit 25 Jahren mindestens. Ja.
Und da kann man gut von leben, wenn das funktioniert?
Auf die Frage antworte ich meistens gern wie ein Bekannter von mir, der Jongleur war und der dann immer gemacht hat, so, die Arme ausgebreitet, also ich bin nicht verhungert. Ja. Man kann nicht gut davon leben. Aber wenn man kein Star ist, kann man nicht gut davon leben. Es geht comme ci, comme ça. Ja, also da kommen Vortragsverpflichtungen dazu, dann ganz wichtig Sachen wie die VG Wort, der Journalismus, ab und zu verkaufe ich mal ein Bild über die Agentur, bei der ich bin. Es ist Puzzle und Stückwerk. Über ihre Bücher können in Deutschland eine sehr, sehr überschaubare Anzahl von Autorinnen und Autoren nur sich selber finanzieren und richtig gut finanzieren. Ja.
Nimmst du als Inspiration für deine Bücher immer so reelle Themen oder gehst du auch mal in die, also du hast ja gesagt, du hast mit einem Sci-Fi-Roman zum Beispiel angefangen. Ist das immer auch gesellschaftskritisch oder wirst du da auch mal gerne komplett wild und denkst dir eine Fabelgeschichte aus oder sowas?
Ja, also es gibt zum Beispiel einen Roman, der heißt Der Opal. Der hat an Fantastik wohl einige Leser überfordert, muss ich sagen. Er war aber auch gesellschaftskritisch, weil ich will das jetzt hier nicht groß ausbreiten, aber es ist eine privilegierte Zivilisation, die jemand aus ihren eigenen Reihen tot haben will, aber sich nicht die Finger dran schmutzig machen will und deswegen eine Söldnerin organisiert. Und das ist ja schon mal per se stark gesellschaftskritisch. Ja, wir wollen hier einen Gewaltakt durchführen, aber wir möchten uns das nicht selber die Dreckarbeit machen, also nehmen wir jemand anders dafür. Ja. Und das war sehr, sehr glitzernd und viel, viel unmögliche Technik und so weiter. Also ich habe die Bandbreite da, glaube ich, ganz gut im Überblick. Ne? In den letzten Jahren waren es tatsächlich eher, na gut, im September kommt eine Erzählung raus, die ist auch wieder sehr, sehr von diesem Charakter, den ich eben bei Der Opal skizzierte. Aber in den letzten Jahren waren es tatsächlich eher realitätsnahe Sachen, so wie William Gibson mal sagte, ja, er schreibt schon noch Science Fiction, aber 20 Minuten in der Zukunft. Ja, und meine sind dann nicht 20 Minuten, sondern vielleicht 10 Jahre oder einen halben Kilometer daneben. Ich denke auch gern in Räumen da. Ja, und wie soll ich sagen, ich möchte da gern das nutzen, was sich opportunistisch anbietet. Ja.
Hast du irgendwelche großen Inspirationen an Autoren oder auch an einzelnen Geschichten, wo du sagst, ja, das hat meinen gesamten Werdegang geprägt?
Ganz sicher war das der eben bereits erwähnte William Gibson, den ich 89 habe ich seinen New Romancer gelesen. Der stammt ja, glaube ich, von 79, war, glaube ich, 10 Jahre alt. Und das Buch war für mich wie ein Stromschlag. Anders kann man das nicht beschreiben. Es ist aber schlecht gealtert. Schlechter als viele andere von seinen Sachen. Aber wie gesagt, wenn ich saß da und dachte, holy shit, wenn ich sowas irgendwie auch nur tendenziell mal machen könnte, dann wäre ich schon sehr glücklich. Das war ein extrem tiefgreifendes Leserlebnis. Und andere Autoren, interessanterweise, die recht wenig dazu zu passen scheinen, aber Uwe Jonsson hat mich schon beeinflusst, also jetzt mal von der deutschen Seite. Was mich im vorletzten Jahr wirklich umgehauen hat, muss ich sagen, war Jerusalem von Alan Moore. Ganz bestimmt kein Buch, das fehlerlos ist oder mit dem ich zu 100% übereinstimme. Aber meine Güte, kann der Mann erzählen und erfinden. Meine Güte, ja. Das war wirklich mal wieder so ein Ding, wo man dachte, das ist ein Pfund, da setzt du mal drauf und dann mal gucken, wo dich das hinträgt. Ja,
ja, Alan Moore, auch einer meiner liebsten Autoren. Watchmen ist ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Okay, Markus Hammerschmidt, vielen lieben Dank, dass du hier bei uns gewesen bist im Interview.
Gerne.